Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Kontext. Mein Name ist Judith Wipfler und ich darf Ihnen meinen heutigen Kontext-Sommergast kurz vorstellen. Es ist Emel Abidin Algan. Die 48-jährige Muslima und Mutter von 6 Kindern ist in Deutschland aufgewachsen und lebt in Berlin. Emel Abidin Algan ist in einer streng muslimischen Familie aufgewachsen. 30 Jahre ihres Lebens trug sie das Kopftuch oder wie sie es nennt, eine kennzeichnende Verhüllung. Emel Abidin Algan engagierte sich aktiv im muslimischen Frauenverein. Und dann, vor 4 Jahren, legte sie das Kopftuch ab. Ein Schritt, den die muslimische und nicht-muslimische Öffentlichkeit aufmerksam verfolgte. Denn Emel Abidin Algan vertrat ihre Überzeugungen mutig und präsent in den Medien. Ich traf Emel Abidin Algan vor kurzem in Winterthur, wo sie an der Orientwoche 1002. Nacht teilnahm. Sie tanzen gerne irische Volkstänze. Sie haben auch oder machen noch Aikido, Kampfsport. Tanzen und kämpfen, ist das Ihr Lebensgefühl?
Also, ich habe mit dem irischen Volkstanz angefangen. Das war Anfang 2004 war das gewesen. Das hat mich sehr inspiriert, das hat mich sehr belebt, das hat mir wahnsinnig große Freude bereitet. Und ja, im Moment tanze ich nicht mehr irischen Volkstanz, aber ich mache seit 2 Jahren japanischen Bewegungsschulungssport, Aikido, weil wir kämpfen wenig. Es geht da mehr um Bewegungssensibilisierung zu zweit. Ja, damit halte ich mich fit. Und ich habe eine sehr schöne, sehr liebe, sehr soziale Gruppe gefunden, in der ich das mache in Berlin. Ja, das sind meine sportlichen Betätigungen.
Hätten Sie sich das gedacht als 15-Jährige, dass Sie mal in einer gemischten Gruppe so einen Sport treiben werden, natürlich ohne Verhüllung?
Also als 15-Jährige war ich schon verhüllt. Und als 15-Jährige habe ich ein ganz anderes Leben geführt. Ich war eine ganz andere Person gewesen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich sowas damals hätte machen können, dürfen, wollen. Das war eine ganz andere Zeit, ganz anderes Leben. Also ich fühle mich jetzt dazu bereit, das zu machen.
Fühlen Sie sich jetzt authentischer?
Ich fühle mich jetzt im Moment irgendwie vollkommener.
Sie haben so vor ungefähr 3 Jahren das, was wir sonst Kopftuch nennen, haben Sie abgelegt. Was ich interessant finde, dass Sie mittlerweile aber auch für das Recht türkischer Studentinnen kämpfen, an der Uni ein Kopftuch tragen zu dürfen.
In der Türkei.
Erklären Sie das.
Naja, ich komme ja aus dieser Welt der Verhüllung. Ich habe über 30 Jahre lang diese Verhüllung, diese kennzeichnende Verhüllung getragen. Insofern weiß ich, wie sich eine Frau mit Verhüllung fühlt. Ich weiß, wie eine Frau mit Verhüllung denkt. Mein Einsatz gilt folgendem. Ich möchte gerne, dass die verhüllten Frauen und die nicht verhüllten Frauen füreinander Verständnis entwickeln, echtes Verständnis entwickeln, sich gegenseitig ernst nehmen. Ich bin jetzt seit 3 Jahren nicht mehr kennzeichnend verhüllt. Ich habe mich also der Masse angepasst. Ich laufe herum, wie jede europäische Frau auch. Ich bin eigentlich in die Masse getreten und dadurch sehr unauffällig geworden. Und ich kann eigentlich meine Individualität sehr gut ausleben, weil ich kann experimentieren mit meinen Frisuren, mit Schminke, ich kann experimentieren mit Kleidung, wie es mir damals nicht möglich war. Aber was noch viel wichtiger für mich ist, ist die Tatsache, dass ich damit auch eine neue Welt kennengelernt habe. Nämlich die Welt der sogenannten Unverhüllten. Und parallel habe ich dann diese praktischen Erfahrungen gemacht auf der Straße, wie das dann plötzlich mit den Reaktionen war, nämlich ganz anders. Die Menschen waren offener, entspannter, neugieriger, kommunikativer. Das hätte ich gar nicht erwartet. Also, dass ein Kleidungsstück so viel verändertes Reagieren hervorbringen kann oder auslösen kann. Ja, und ich habe festgestellt, es gibt noch ein Leben jenseits von Religion. Und ich lerne sehr viele neue Sachen über mich selbst im Angesicht meiner Mitmenschen. Und ich habe Freude damit. Und ich frage mich natürlich rückblickend, warum ich mich überhaupt verhüllt habe. Ich kann einen Sinn natürlich darin erkennen. Es war unter anderem auch für meine jetzigen authentischen Auftritte. Ich kann mich jetzt voll einsetzen für die verhüllten Frauen, aber auch für die nicht verhüllten Frauen. Und ich kann mich voll einsetzen in meinem Wunsch, diese beiden Welten in der Verständigung zu fördern.
Sie haben jetzt schon Glauben, Religion auch angesprochen. Ich habe mal von Ihnen gelesen, dass es Ihnen weniger wichtig ist, dass es viele religiöse Menschen gibt, als dass es mehr glaubende Menschen geben soll.
Ja, ich unterscheide mittlerweile auch zwischen einer Regelgläubigkeit, die ich unter Religion verstehe, weil Religion macht ja auch viele Vorschriften, gibt ja viele Regeln vor, an die man sich halten muss. Vor allen Dingen das Religionsverständnis von Islam ist ja ein sehr merkwürdiges. Es beinhaltet eine Form von vorgeschriebenem Glauben mit diesen verpflichtenden gottesdienstlichen Ritualen, was ich sehr merkwürdig finde. Gottesdienst vorschreiben mit Pflichten, das widerspricht sich in sich. Gottesdienst ist etwas, was auf jeden Fall freiwillig geschehen muss. Und wenn das dann ritualisiert wurde, zur Gewohnheit geworden ist, geht der Sinn verloren, geht die Empfindung dafür verloren, geht das Reflektieren verloren. Und das meine ich mit Gläubigkeit. Also ich bin für einen Glauben, der sich entwickelt in Richtung Glauben aus Überzeugung. Und dazu braucht jeder Mensch einen Freiraum, in dem er das entwickeln kann.
Es gibt keinen Zwang in der Religion. Ich glaube, das ist sogar ein Vers aus dem Koran.
Es gibt keinen Zwang im Glauben, ist ein Vers im Koran. Ja, das ist eigentlich eine eindeutige Aussage, die das bestätigt, was ich auch für mich jetzt erkannt habe und für mich auch lebe. Also ich nehme mir das Recht, das auszuleben. Ich lasse mir also nichts mehr vorschreiben. Ich lasse mich nicht mehr unter Druck setzen. Ich müsste das und das und das einhalten. Ich glaube, wie ich es will. Ich praktiziere, wie ich es will. Mein Maßstab ist, dass es mir dabei gut geht.
Aber man sagt ja auch, Muslimin sein, Muslim sein heißt gehorsam sein, nein?
Nein, 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 absolut nicht. Das ist irgendwie dem Islam angedichtet worden. Ein Moslem ist derjenige, der das Glaubensbekenntnis bezeugend ausspricht. Und das Glaubensbekenntnis heißt, es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Prophet. Das ist das Glaubensbekenntnis. Das ist universal und damit ist man ein Moslem. Und Islam, also das Wort Islam, bedeutet unter anderem in der deutschen Sprache Hingabe. Hingabe muss man erleben, um zu verstehen, was Hingabe überhaupt ist. Hingabe nur mit dem Kopf, mit der Zunge, das geht nicht. Hingabe ist ein Gefühl, das muss man erleben, um zu wissen, was Hingabe tatsächlich ist, um es auch zu praktizieren. Ich habe für mich festgestellt, was mit Gott gemeint ist, was mit dem Schöpfer gemeint ist. Für mich bedeutet Gott Führung und Fügung. Also Gott ist ein Synonym für mich für Fügung und Führung. Und Islam bedeutet die Hingabe in Fügung und Führung. Aber das ist eine Erkenntnis, die jeder selbst machen muss. Eigentlich muss jeder selbst für sich begreifen, was mit Gott gemeint ist. Das kann man auch nicht verschreiben und vorschreiben. Das ist sehr befremdend. Und deswegen verstehe ich auch diese ganzen Rituale überhaupt nicht, weil mit Ritualen kann man sich Gott nicht nähern. Man muss das Leben voll leben, um Gott zu erleben.
Können Sie ein konkretes Beispiel für dieses Hingeben, sich hingebende Leben geben? Vielleicht irgendetwas aus Ihrem Alltag, wo sich das manifestiert?
Also Hingabe ist ein sehr großartiges Gefühl. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Es ist so stark, dass es dann zu einer Haltung wird. Und ich habe mit Bezug auf mein Leben und mit Bezug auf die Menschen, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, für mich erkennen können, was mit Gott gemeint ist, also Fügung und Führung. Ich bin vor über 3 Jahren einem Menschen begegnet, ohne es zu ahnen, hat mir dieser Mensch einen Spiegel vorgehalten. Und ich bin mit diesem Menschen weiterhin in Kontakt geblieben und habe bestimmte Erkenntnisse gemacht, die was mit meinem Privatleben zu tun haben, mit meinem ganz persönlichen bisherigen Leben zu tun haben, mit meiner Beziehung zu meinem Vater, mit meinen ganzen Lebenskrisen. Und ich habe diesen Menschen lieben gelernt, durch diese Erkenntnis. Und es ist eine Form von Liebe entstanden, die über das Verliebtsein hinausgeht, die sehr tief geht und mit Erkenntnis einhergeht. Und ich habe mit diesem Menschen diese Hingabe erlebt.
Ihnen ist es auch wichtig, dass man eben selber im Koran liest und dass man sich über die Geschichte des Islam, der muslimischen Gemeinschaften aufklärt. Selber lesen, selber denken, das ist ein Slogan gewesen hier der reformierten Kirche in der Schweiz. Tatsächlich haben Sie sogar einen Lutherpreis bekommen. Wie nahe sind Sie der protestantischen Art zu glauben, nämlich dieses selber lesen und selber denken?
Ja, Martin Luther war ja ein vor allen Dingen mutiger Mensch gewesen. Er hat sich ja gegen die ganze katholische Kirche gestellt als einzelner Mensch aus Überzeugung. Ich denke, es entspricht dem Respekt, der Schöpfung gegenüber. Und der Verstand ist ein Teil der Schöpfung, wenn man seinen Verstand auch zum eigenen Denken einsetzt und nicht nur zum Nachmachen benutzt. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch in der Lage ist, selber zu lesen und dass jeder Mensch in der Lage ist, auch selber zu denken. Nur er muss sich das erlauben. Niemand kann einem Menschen verbieten zu denken. Diese Fähigkeit hat jeder.
Gucken wir doch mal anhand des Beispiels mit der Verhüllung eben jetzt selber in die Verse hinein. Dort heißt es ja auch, also vom Kopftuch ist sowieso nicht die Rede, sondern von einer Verhüllung. Und da heißt es zur Begründung ja auch, dass Frauen keinen Anstoß erregen sollen auf der Straße. Ich habe mir dann überlegt, ja Moment mal, bei uns hier ist es ja genau umgekehrt. Verhüllte Frauen erregen genau deshalb Anstoß, weil sie verhüllt sind. Wie lesen Sie dort?
Also ich habe die zwei Verhüllungsverse im Koran unter die Lupe genommen, damals noch zur Vereinszeit, als diese Kopftuchdebatte losging, 2003. Und das war gerade die Zeit, wo ich aus ganz persönlichem Bedürfnis heraus zu dieser Hutmacherin gegangen bin in Charlottenburg. Und wir haben dann alternative Bedeckungsmodelle kreiert. Die habe ich dann Kopfschmuckmodell genannt, weil die sehr schön waren, aber auch sehr praktisch waren. Und ich bin ein Jahr lang mit diesen Kopfschmuckmodellen auf der Straße gewesen, habe damit natürlich total neue Erfahrungen gemacht. Und parallel dazu, weil ich in den Medien aufgetreten bin wegen diesen Kopfschmuckmodellen, habe ich mich natürlich auch in den Quellen etwas vertieft und sachkundig gemacht, weil ich musste ja wissen, wovon ich spreche. Ich trug da plötzlich Verantwortung mit meinen öffentlichen Auftritten. Ich vertrat den Islam, ich vertrat den islamischen Frauenverein, also musste ich wissen, wovon ich rede. Und Sie müssen sich vorstellen, bis dorthin hatte ich mir nie darüber Gedanken gemacht. Also ich war auch so in einer Gewohnheit verfallen. Ich hatte auch keine Bedürfnisse, mir darüber Gedanken zu machen, weil ich war nie in Konflikte geraten oder in Konfrontation geraten. Es gab also keinen Anlass für mich, mal da etwas tiefer reinzugucken. Und dann habe ich geschaut, diese zwei Verhüllungsverse. Dann habe ich erfahren, dass es zu diesen zwei Verhüllungsversen Offenbarungsgründe gab. Also Anlässe, die zu dieser Offenbarung geführt haben. Das nennt sich im theologischen Fachbegriff Asbaben Nuzul. Und die waren zum Teil recht amüsant, sehr lustig. Und ich habe für mich festgestellt, dass diese beiden Bedeckungsverse eine praktische Maßnahme für damals war. Also den damaligen Männern und Frauen sollte mit diesen Bedeckungsversen geholfen werden. Es ging darum, dass einerseits die Frauen nicht mehr belästigt werden sollten, die gläubigen Frauen, weil sie mit den Sklavinnen verwechselt wurden. Und auf der anderen Seite sollten Männer nicht mehr abgelenkt werden von den schön geschmückten Dekolletés der Frauen auf der Straße. Es gab diese beiden Vorfälle. Einmal da in dem Vers, wo es heißt, dass die gläubigen Frauen, wenn sie die Häuser verlassen, ihre Übergewänder reichlich über sich ziehen sollen, damit sie erkannt werden und nicht belästigt werden. Das ist der Vers. Und dem war ein Vorfall vorausgegangen. Die eine Ehefrau des Propheten Mohammed, Sauda hieß sie, verließ eines Abends das Haus, um ihre Notdurft zu verrichten. Und sie wurde entdeckt von Omar. Omar kam zu ihr und sagte, ja Sauda, ich habe dich erkannt, geh und verhülle dich. Und damals war es üblich, dass es ja diese Sklavinnen gab, die auch sehr leicht bekleidet waren. Und die Männer verwechselten die gläubigen Frauen mit den Sklavinnen. Man muss sich das mal vorstellen. Also die schienen wirklich mit Kleidung da nicht irgendwie viel am Hut zu haben. Bei dem anderen Vers geht es darum, dass die gläubigen Frauen ihre Tuchenden über ihre Halsausschnitte schlagen sollen. Und der Vorfall war folgender gewesen, den ich ja so amüsant finde. Ein Mann auf der Straße verguckt sich an einem schön geschmückten Dekolleté und stößt gegen einen Widerstand und bricht sich die Nase. Und mit der blutigen Nase geht er zum Propheten Mohammed und sagt, oh Prophet, schau, was mir passiert ist. Und das war der Anlass für diesen Vers, dass die gläubigen Frauen sich ihre Tuchenden über die Halsausschnitte schlagen sollen. Und es war üblich damals, dass die Frauen sich alle mit tief ausgeschnittenen Dekolletés und wunderschönen Halsschmuck auf die Straße begaben. Also es war auch sehr sinnlich damals. Und es war auch üblich, dass alle Menschen ein Tuch auf dem Kopf trugen, und zwar in der Form, dass die Tuchenden nach hinten geschlagen waren. Also auch Männer trugen ein Tuch, auch Juden und Christen trugen ein Tuch, muss man sich mal vorstellen. Und das Allerinteressanteste ist, dass diese beiden Bedeckungsverse, die immer wieder zitiert werden, zur medinensischen Zeit offenbart wurden. Die medinensische Zeit ist die fortgeschrittene Zeit des Islam.
In Medina.
In Medina. Also es gab die mekkanische Offenbarungsphase und es gab danach die medinensische Offenbarungsphase nach der Hijra, nach der Auswanderung des Propheten Mohammed. Also das ist auch sehr interessant. Also Bekleidung war schon im fortgeschrittenen Stadium des Islam kein Thema gewesen. Nach dem Tod des Propheten haben sich Gelehrte zusammengefunden und haben eine Definition der Schamgegend von Mann und Frau aufgestellt. Und sie haben bestimmt, was die Schamgegend der Frau ist und die Schamgegend des Mannes ist. Bei der Frau haben sie bestimmt, dass der ganze Körper bis auf Hände und Gesicht und bei manchen Rechtsschulen noch die Füße, der ganze Körper bedeckt werden muss. Und bei dem Mann haben sie bestimmt, dass der ganze Körper frei bleiben kann bis auf den Bereich zwischen Nabel und Knie. Das heißt, dass nach der Zeit des Propheten, nach dem Tod des Propheten, die Gelehrten einen Beschluss gefasst haben, der heute befolgt wird. Also es geht gar nicht um etwas, was zurückzuführen ist auf den Koran oder auf die Aussprüche des Propheten, sondern es geht um einen Gelehrtenbeschluss nach der Zeit des Propheten, der heute Gültigkeit hat immer noch.
Was Sie jetzt gemacht haben, das nennen wir historisch-kritische Auslegung. Also man stellt im christlichen Kontext oder auch im jüdischen die Bibel in den Kontext ihrer Entstehung. Man versucht herauszufinden, wann ist ein Text, warum entstanden, worauf reagiert man dort. Mhm. Sie haben das eben wunderbar klar gemacht. Wir haben im Neuen Testament bei Paulus ja auch so eine Stelle, das Weib verhülle ihr Haupt in der Gemeinde. Heute dürfen Frauen auch in der Kirche mit offenem Haar sitzen. Ist noch gar nicht so lange her, haben viele Frauen noch einen Hut getragen in der Kirche. Also was Sie jetzt vorgeführt haben, kennen wir sehr gut von der christlichen Auslegung her. Genau das ist das Problem, auch bei christlichen Fundamentalisten, das Problem, dass sie eben solche historische Relativierung auch von Sätzen, von Vorschriften nicht akzeptieren.
Ich habe mir gedacht, wenn das der soziale Kontext war, wie sieht's denn heute aus? Heute haben wir keine Sklavinnen, wo jetzt die Verhüllung als Unterscheidungsmerkmal eingesetzt werden müsste. Heute haben wir nicht mehr die Männer von damals, vor 1500 Jahren, die Gefahr laufen, sich zu verletzen, weil sie sich an einem schön geschmückten Dekolleté vergucken müssten. Heute gibt es keine Männer, die eine Frau belästigen würden, nur weil diese kein Kopftuch trägt. Das ist die Gegenwart. Ich bin seit 3 Jahren ohne diese kennzeichnende Verhüllung auf der Straße und ich bin noch von keinem Mann belästigt worden und ich habe keinen Mann in Gefahr gebracht. Es geht auch darum, dass man nicht nur diesen historischen Kontext sich vornimmt, es geht auch darum, einen Bezug zur Gegenwart zu ziehen. Heute, seit Jahrzehnten, sind Männer es gewohnt, dass Frauen ohne ein Kopftuch oder ohne eine Kopfverhüllung, Haarverhüllung auf die Straße gehen. Es ist zur Gewohnheit geworden, es ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Diese Haare sind ein ganz wichtiger Bestandteil des persönlichen Körpers. Diese Haare sind Ausdruck der Persönlichkeit. Wenn jemand jetzt seine Haare verhüllt, wie die muslimischen Frauen das tun, wenn sie diese Frau dann sehen, wo sie dann kein Kopftuch trägt, ich sage Ihnen, sie sehen 2 verschiedene Persönlichkeiten vor sich. Das heißt, den Männern werden auch Frauen präsentiert mit diesen verhüllten Frauen und es wird ihnen etwas vorgetäuscht. Sie sehen diese Frau gar nicht als die wirkliche Persönlichkeit. Und das finde ich sehr bedenklich bei der Beziehungsanbahnung. Die Beziehungsanbahnung läuft auf einer Ebene ab, wo man gar nicht richtig sich kennenlernen kann, sich gar nicht richtig erkennen kann. Und plötzlich dann heiraten die beiden und die Frau enthüllt sich, die Frau nimmt ihr Kopftuch ab und dann steht vor dem Mann eine ganz andere Person. Ich finde das nicht in Ordnung, wenn ich das jetzt umkehre und mir vorstelle, dass Männer verhüllt wären und ich mich sozusagen damit auseinandersetzen müsste. Ich fände das grauenhaft für mich. Ich möchte gerne einen Menschen in seiner vollständigen Persönlichkeit sehen und erkennen können.
Das Schamgefühl des Mannes interessiert mich bei dieser Sache noch. Sie haben so schön erklärt, eben nach dieser Rechtsetzung, nach dem Tod des Propheten, der Schambereich des Mannes von unter dem Bauchnabel bis zum Knie. Vielleicht helfen Sie noch ein bisschen, uns zu erklären, wie sieht denn das Schamgefühl eines muslimischen Mannes dann aus?
Ich habe zwar 5 Söhne und meine Söhne lieben ihren Körper. Sie lieben es auch, sich herzurichten morgens vor dem Spiegel, wenn sie zur Schule gehen. Also sie genießen sich. Und ich finde es schade, dass den Mädchen und dass den Frauen das vorenthalten wird im Namen Gottes und im Namen von Religion. Wissen Sie, wenn ein Mann mit freiem Oberkörper auf der Straße ist, finde ich das sehr reizend. Auch Männer haben Reize auf Frauen. Also diese ganze Reizargumentation und diese ganze Verhüllungsdebatte ist sowas von einseitig und sowas von lächerlich geworden. Wenn es um die Reize geht, dann sollten auch Männer sich bitte ganz Körper verhüllen. Wir fallen ja auch nicht über die Männer her, weil sie nicht verhüllt sind.
Die Frauen sind diszipliniert.
Ja, vielleicht hat ja diese natürliche Entwicklung die Frauen zu disziplinierten Menschen gemacht, weil Männer ja bisher nicht verhüllt waren. Und vielleicht sollte sich das nämlich auch ändern, indem Frauen aufhören, sich zu verhüllen, damit Männer lernen, damit umzugehen. Damit Männer lernen, die Frau in ihrer natürlichen Schönheit zu respektieren.
Sie haben irgendwo mal gesagt, Sie seien keine Feministin. Aber wenn ich Sie jetzt so reden höre, dann nein?
Nein, ich bin absolut keine Feministin. Man muss die Männer einbeziehen in diesen ganzen Annäherungsprozess. Ich liebe Männer und ich liebe meine Söhne. Und ich finde, Männer sind sehr wichtig in unserem ganzen Entwicklungsprozess. Und es sind die Männer, die die Frauen zu Frauen machen. Und es sind auch Frauen, die Männer zu Männern machen, indem sie sich gegenseitig Spiegel vorhalten.
Sie sind vielfache Mutter, Sie sind aber auch noch PR-Managerin geworden, also Kommunikationsfachfrau geworden. Wie wichtig ist das, um die Inhalte, die Sie uns jetzt so nahegebracht haben, in der breiteren Öffentlichkeit durchzubringen? Wie wichtig ist diese Kompetenz, die Sie noch zusätzlich erworben haben?
Ich habe ja auch durch meinen Perspektivenwandel und durch meine Zusatzausbildung erkannt, dass es einen großen Mangel an kommunikativen Kompetenzen gibt, auf beiden Seiten. Eigentlich müsste oberste Priorität erstmal sein, die kommunikativen Kompetenzen zu erweitern. Also es wird immer von Dialog geredet, von Integrationsdebatte geredet, aber um diese Kompetenzen kümmert sich niemand. Ich habe allerdings große Hoffnung in die dritte Generation, die ja in den europäischen Ländern die Schulbildung genossen hat oder noch genießt, die gerade mit diesen Kompetenzen auch konfrontiert wird. Also das, was der ersten Generation fehlt, hat die dritte Generation sich angeeignet. Und ich habe große Hoffnung, dass das irgendwann mal sich zeigen wird. Wir haben nämlich im Islam oder unter den Muslimen nämlich ein ganz wichtiges Problem, das auch Beachtung verdient. Wir haben diesen Generationskonflikt. Die erste Generation hat noch die Definitionsbefugnis in der Hand und versucht sie der dritten Generation aufzustülpen und Identität zu formen. Aber die dritte Generation wehrt sich aufgrund der Sozialisation in diesen europäischen Ländern. Und dieser Konflikt muss benannt werden. Dieser Konflikt ist sehr wichtig und die dritte Generation sollte nicht aus den Augen verloren werden und muss gefördert werden. Und die Schulbildung ist eine ganz große Gelegenheit, da mit zu wirken.
Wie machen Sie das mit Ihren Söhnen so ganz konkret?
Ich lebe ja seit einem Jahr getrennt, bin vor einem Jahr nach meiner Trennung von meinem Mann auch ausgezogen. Wenn ich meine Kinder besuche, die leben jetzt beim Papa, dann bin ich erstmal die Besuchsmama. Also ich bin was Besonderes geworden. Ich bin aus der Selbstverständlichkeit in die Besonderheit gekommen. Ja, wir haben ein sehr offenes Verhältnis. Meine Kinder erleben jetzt in der Praxis auch zwei Welten. Die religiös-konservative Welt des Vaters und die religiös-offene Welt der Mutter. Also ich rede auch über meine Themen mit meinen Kindern. Ich stelle auch manchmal provokante Fragen. Wie neulich zum Beispiel, da saßen wir alle am Frühstückstisch und da meinte ich zu meinem Ex-Mann, Ahmed, warum müssen wir eigentlich an so etwas Unangenehmes wie die Hölle glauben? Und dann hat er geantwortet, ja, weil das so im Koran steht. Dann habe ich ihn weiter gefragt, würdest du auch an die Hölle glauben, wenn es nicht im Koran steht? Und dann hat er nicht mehr drauf geantwortet. Und das zeigt mir, dass mit diesem verordneten Glauben etwas falsch liegt.
Den strafenden Gott, den mögen Sie auch nicht so, hat mir jemand erzählt. Sie möchten die Verantwortung eher bei uns Menschen im Hier und Jetzt sehen, als irgendwann und irgendwo bei einem wie auch immer gestrafenden Gott.
Ja, also wir können unsere Probleme, die wir hier haben, sehr gut hier lösen. Aber wenn wir daran glauben, dass es ja diesen gerechten, bestrafenden Gott gäbe, dass es Vergeltung im Jenseits gäbe, dann werden wir hier uns gar nicht bewegen. Und das ist auch, finde ich, eine Herabwürdigung des Verstandes und der ganzen guten Gaben, die wir bekommen haben, um unser Leben hier in den Griff zu bekommen.
Emel Abidin Algan, vor Ihnen liegt noch ein Blatt. Ja. Da ist ein Gebet drauf, ein Bittgebet drauf. Und das hatten Sie mich gleich am Anfang gebeten, dass Sie das doch noch erwähnen wollten.
Ja, ich habe, das war im Jahre 2004, ein Bittgebet geschrieben. Und ich habe im Nachhinein festgestellt, dass ich dieses Bittgebet lebe. Und wenn Sie möchten, kann ich das vielleicht vortragen. Unser Schöpfer, du beschenkst uns täglich mit der Freude von neuem Leben und der Gnade des Lebensendes. Wie viele von uns danken dir dafür? Du hast uns beschenkt mit Verstand und freiem Willen. Wie viele von uns trauen sich, dieses Geschenk anzunehmen? Du hast uns beschenkt mit der Sprache. Wie viele von uns nutzen sie, wenn es darauf ankommt, miteinander zu reden, um zu retten, zu erlösen, zu erfreuen, zu beglücken? Du liebst uns mehr als eine Mutter ihr Kind. Wie viele von uns nehmen das als Orientierung in unserem Miteinander? Du bist der beste Kenner deiner Geschöpfe, indem du uns näher bist als unsere Halsschlagader. Du bist der fürsorglichste aller Lehrer und unser Leben ist der beste Lernort mit deinen Empfehlungen und Ermahnungen. Deiner Geduld und unserer Lebenszeit verfügen wir über viele Chancen für unsere Entwicklung zur Glückseligkeit. Du lässt uns nie im Stich, wenn wir dich brauchen. Wie viele von uns wissen, diese Freundschaft zu nutzen und zu schätzen? Unser Schöpfer, hilf uns, unsere Sturheit und Rechthaberei zu überwinden, damit wir uns in unseren Nöten ernst nehmen und uns in unseren Freuden unterstützen. Schütze und erhalte uns unsere Liebesfähigkeit und unseren Verstand, auf dass wir uns deiner geheimnisvollen und großartigen Schöpfung in Vielfalt öffnen, ohne uns Ängste einreden zu lassen und begreifen lernen durch eigene Erfahrungen. Amen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.